Ein kurzes Kopfnicken. Mir ist bewusst, ich bin dran. Ich muss zugeben, zu Hause vor dem Fernseher war alles viel entspannter als jetzt hier. Und doch freue ich mich, nach dieser relativ langen Zeit wieder in Gemeinschaft zu sein. Weil es doch etwas anderes ist, als wenn du zu Hause sitzt und dir das Wort anhörst. Hier habe ich diejenigen, die ein ganzes Stück Weg mit mir gemeinsam gegangen sind und noch gehen, und auch welche, die vielleicht diesen Weg noch weitergehen werden. Und das tut gut. Obwohl, und das sei ausdrücklich erwähnt, ich auch dankbar bin über die Möglichkeiten, die uns die Technik gibt, die wir jetzt haben und die auch, so meine ich, in verantwortungsvoller Weise eingesetzt wird. Das voran. Ja, mit was beschäftigen wir uns? Mit was, wie schätzen wir die jetzige Situation ein? Und ich habe so gedacht, ach, nicht schon wieder Corona. Wo du hinguckst, wo du hingehst, überall dieses Thema. Überall weiß jemand etwas dazu zu sagen, ob im Privatleben oder dienstlich auf Arbeit, überall. Und überall greift es ganz stark in den Verlauf, in meine Lebenssituation oder in unsere Lebenssituation ein. Mit Begriffen, die vorher keiner gekannt hat, aber jetzt vorgibt, darüber Bescheid zu wissen und zu viel Unsicherheit dadurch verbreitet. Und man fragt sich, wo ist denn eigentlich die Sicherheit? Bei einer Situation, mit der keiner gerechnet hat. Wir finden den Begriff nicht in der Bibel. Die Entscheider in unserer Gesellschaft und die Entscheider dieser Welt, die kannten den vielleicht, aber hätten nie gedacht, dass er so massiv eingreift. Ich musste so daran denken, als ich gestern zu unserer Bürgerstunde gegangen bin. Vorgestern. Da kamen wir mitten auf dem Weg eine Ratte entgegen. Und die hat sich gar nicht gestört, dass ich da kam. Die bockt dann ab. Gut, wäre eigentlich gar kein Grund, das groß zu erwähnen. Aber ich musste schon daran denken. Es ist noch ein paar hundert Jahre her. Da löste das noch mehr Angst und Schrecken ein. Und da hatten wir auch so etwas Ähnliches. Das nannte man die Pest. Und ich bin da dran vorbeigegangen. Mich hat es nicht weiter gestört. Weil ich weiß, dass diese furchtbare Krankheit zumindest im Griff ist. Das ist hier nicht. Einschnitte in das persönliche Leben. Wir haben es ja hier unter uns. Es macht keine Freude, mit Masken herumzulaufen. Und doch, vielleicht habt ihr es auch gemerkt, eine gewisse Disziplin findet statt. Du gehst in kein Geschäft, in keine Kaufhalle, auch wenn vorneweg niemand steht. Und die Leute setzen sich schon vorn ihre Masken auf, weil das so gefordert ist. Ich rede jetzt nicht von der Sinnhaftigkeit, ob das Sinn hat oder nicht, aber es ist gefordert. Und wenn man hier draußen vorbeiläuft, hängt ein Schild draußen, dass das auch hier so sein muss. Und ich dachte, so für mich, als ich reinkam, wie einfach ist es mit Disziplin, ganz einfach Zeugnis zu geben. Das sind welche, die stellen sich nicht außerhalb der Gesellschaft. Das sind welche, die führen das durch, was von ihnen gefordert wird, solange sie es nicht mit ihrem Glauben in Konflikt geraten. Und ich denke, dadurch, dass wir beobachtet werden, ist es ganz einfach ein Zeugnis dafür, bewusst oder unbewusst. Die Straßen waren leer. Gleich am Anfang. Wenn man auf die Stolperger Straße geschaut hat, hat man gedacht, man ist im Park, kein Auto, keine Leute. Ruhe. Und als ich früh dann auf Arbeit fuhr, war das schon gespenstisch. Eingriff in unser Leben. Entschleunigung nannte man das. Plötzlich war das, was so hektisch war, nicht mehr da. Musste nicht mehr durchgeführt werden. In unserem ganz persönlichen, ganz normalen Tagesgeschehen, in unserem ganz normalen Leben, was so stattfindet, war plötzlich Ruhe eingekehrt, weil man vieles nicht mehr durfte und auch noch nicht wieder darf. Und das möchte ich ganz einfach auch erwähnen, auch in unserem christlichen Leben, in unserem christlichen Alltag war plötzlich Ruhe eingetreten. Viele Events, viele Veranstaltungen waren einfach nicht mehr möglich. Ja, auch viele Zusammentreffen und viele Gemeinschaften waren nicht mehr notwendig, nicht mehr möglich. Das war ein Einschnitt. Und ist es auch heute noch. Wir sehen es ja hier. Entschleunigung, Ruhe, auch im christlichen Alltag. Und das halte ich für ganz wichtig. Was ist das für eine Zeit? Eine Zeit der Bewährung? Ich sagte es am Anfang, es macht, ich sage nicht viel mehr Spaß, aber es ist viel entspannter, zu Hause zu sitzen und den Worten zu lauschen. Und es ist so bequem. Man braucht nicht zeitig aufstehen. Die Kinder machen vielleicht nicht so viel Stress oder man kann es ins Spielzimmer schicken, ist man alleine, was man hier, naja. Und da ist eine Gefahr drin, dass sich das so langsam zur Normalität heranwächst und dass man Entscheidungen trifft und sagt, ach, nö, heute nicht, heute gucke ich mir das vom Fernseher an, heute komme ich nicht. Wo doch eigentlich derjenige, der unter uns sein will, wo 2 oder 30 zu meinem Namen hin versammeln, da will ich unter ihnen sein. Das ist das, dass der Herr hier ist und dass er unter uns ist und dass wir ihn als so empfinden, dass wir das so dringend brauchen. Die Bewährung. Oder wie stark ist mein Glauben? Dem Herrn sei Dank, mir ist jedenfalls nichts bekannt, dass unter uns jemand so eine schlimme Krankheit abgefasst hat. Das heißt also, an dieser Lungenkrankheit leidet, beziehungsweise stark leidet. Wir sind dort bewahrt worden. Aber vielleicht kennt ihr diesen oder jenen oder habt davon gehört, dass es selbst auch Christen erwischt hat, wie man so schön sagt. Und dann fragt man sich, was hat das Sinn mit dem Glauben? Warum muss das sein? Warum haben wir nicht eine Sonderstellung, sondern betrifft uns haargenau das Gleiche auch? Wie stark ist mein Glauben? Wie stark ist mein Glauben, wenn ich isoliert bin von der Gemeinschaft? Wenn ich alleine bin? Vielleicht in Wochen und Monaten? Glaube ich dann auch noch so, wenn ich von dieser oft sehr frohmachenden und gewinnbringenden Gemeinschaft ausgegrenzt bin, da werden Dinge auf den Prüfstand gestellt. War das vielleicht doch nicht so richtig, was wir machen? War dieses und jenes Bestreben, dieses und jenes, was wir durchführen wollten, vielleicht doch nicht unter Segen und jetzt müssen wir aufhören damit? Auf den Prüfstand. Und noch etwas. Und das betrifft wohl die gesamte Menschheit. Das Erkennen der Kleinheit des Menschen und der Größe Gottes. Menschen, die sich rausnehmen, den Anfang und das Ende des Lebens bestimmen zu wollen. Menschen, die meinen, doch, die Schöpfung brauchen wir nicht. Wir fahren ganz einfach mal auf den Mond oder auf den Mars und sehen da, wie es da weitergeht. Und was ganz wichtig ist, wir müssen dort die Strukturen aufbauen, die auf der Erde stattfinden und die Bodenschätze noch dazu. Wir sind ja so mächtig und wir haben so viele Möglichkeiten. Wir fahren mit Autos draußen rum, die fast alleine fahren wollen und uns auch manchmal in die Irre schicken, aber immerhin. Was kann uns denn passieren? Und dann passiert es. Ich weiß nicht, ob es inzwischen bekannt ist, woher dieses Virus da kommt und wie und was, wie es ganz genau weiß, wie es entstanden ist und ist auch nicht unsere Sache heute, sondern es ist plötzlich da. Und Gott lässt es zu. Und auch wenn früher Millionen Menschen gestorben sind dran, es sind auch zigtausende, die man zählt, alleine in Deutschland, die 800.000 pro 8.000, das war schrecklich, 8.000, die gestorben sind dran. Gott lässt das zu. Ihr merkt, es ist eine ziemlich lange Einleitung und ich habe noch nicht ein Wort gelesen. Und ich möchte auch diesen ganzen Zusammenhang unter eine Überschrift stellen. Und zwar, die stand mit mir, der Herr gibt uns eine Chance. Ich sprach am Anfang davon, dass vieles auf Null gefahren wurde. Vieles runtergefahren, aufgehört hat. Erstmal weggestellt und in Ruhe. Und mir fiel ein Mann auf, den kennen wir alle aus der Schrift heraus kennen. Und zwar, das ist der David. Und über diesen Mann steht geschrieben in 1. Samuel 18, Vers 14, und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen und der Herr war mit ihm. Was kann es denn Schöneres geben? So eine Aussage. Wir werden froh, wenn diese Aussage über uns geschrieben wäre und wir das auch so sagen können. Wir haben Erfolg und der Herr ist mit uns. Aber bevor ich sowas sage, brauche ich etwas. Ich brauche den Anfang. Ich brauche mal früher hatte ich ein Erlebnis, und zwar als Kind in einem gerade, also im sogenannten Tempoladen, standen wir alle in der Schlange. Und es ging nicht weiter. Und dann kam ein ziemlich korpulenter Herr im grauen Kittel und da rief Kassensturz. Dann müssten wir uns alle auf der anderen Seite stellen und haben dann dort bezahlt. Und als da also angekommen, habe ich meine Mutter gefragt. Ich sage, sag mal, Kassensturz, was ist das? Dann erklär mal in 8-9-Jährigen, was Kassensturz ist. Ja, jetzt haben wir gesagt, ja, das ist ganz einfach. Und zwar, da wird zusammengerechnet, was ausgegeben worden ist und was reingekommen ist. Und die Differenz, die muss eigentlich null sein. Dann ist alles in Ordnung. Aber damit kann ich feststellen, wie hoch die Differenz ist und was ich machen muss. Und ich denke, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich muss es so sehen, dass dieses Herunterfahren, was wir gegenwärtig erleben und erlebt haben, der Kassensturz der Menschheit beziehungsweise der Kassensturz eines jeden Einzelnen ist. Die Gelegenheit, ganz einfach mal in Ruhe, wenn man entkoppelt ist von allen, ganz einfach mal darüber nachzudenken. Und vielleicht kommt es uns dann auch, dass wir sagen, Erfolg auf allen unseren Wegen hatten wir vielleicht nicht. Aber der Herr war mit uns. Und genau dieser David sagt später dann und schreibt im Psalm 25, Vers 18, siehe mein Elend an und meine Mühsal und vergib alle meine Sünden. Das ist sicherlich war jeden anders und war jeden anders auch gelaufen in seinem Leben. Was ist das für eine große Erkenntnis, wenn man von der Aussage, der Herr war mit ihm und David hatte Erfolg, runterkommt auf, siehe mein Elend an und meine Mühsal und vergib alle meine Sünden. Was muss da stattgefunden haben? Was muss da für eine Entwicklung stattgefunden haben? Nun, man braucht nicht groß rumrätseln, zuerst eine negative. Denn siehe mein Elend an und meine Mühsal. Wir müssen es vielleicht für uns nicht so dramatisch sehen, weil wir solche Dinge, die der David getan hat, mehr oder weniger nicht getan haben. Aber doch, wir merken plötzlich und haben Zeit, darüber nachzudenken, was bei uns nicht stimmt und wo wir vielleicht in Schieflage geraten sind. Und die Mühsal? Nun, Mühsal ist vielleicht eine andere heute als damals. Mühsal betrifft auch oft uns. Da ist die Mühsal, die entsteht durch die medizinischen Geschichten, die wir ertragen müssen. Und je älter man wird, umso mehr muss man daran denken. Da ist die Mühsal, die wir vielleicht von außerhalb an uns herangetragen bekommen, die wir eigentlich gar nicht so wollten, wofür wir eigentlich gar nicht können. Und dann wird uns etwas bewusst. Hier steht, und vergib alle meine Sünden. Nun, der David, der hatte damals nicht das große Privileg, was wir haben. Es ist hinter mir. Wir haben die Möglichkeit, mit denjenigen, der das kann. Das hat er nicht. Und vergib all meine Sünden. Das setzt voraus auch, dass ich erkenne, was meine Sünden sind. Und wenn wir in die Welt hinausschauen, da könnten wir sofort Bücher füllen, was es da alles für Sünden gibt. Und wir könnten auch sagen, gut, betrifft mich so nicht. Aber es gibt aber auch Sünden, die wir gar nicht so gedacht hätten, dass es welche sind. Die vielleicht im Gutes tun wollen, uns verhärtet haben und übers Ziel hinausgeschossen sind und damit jemanden anderes beleidigen, ihm Mühsal bereiten, weil wir ganz einfach nur an uns gedacht haben. Und vergib alle meine Sünden. Als oder anders. Und zwar, es gab ja schon immer die Schwierigkeit, wie sagen wir es nun, wenn die Kinder die Schule zu ihrer Schulzeit beenden, beziehungsweise in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden und. Wie sagen wir es nun? Also Konfirmation geht nicht. Ist es vielleicht eine junge Erwachsenenfeier? Ich sage ganz einfach, es war die Zeit, als der Übertritt vom Kindesalter in das Jugendalter stattfand, da bekamen wir noch damals, und das ist ja nun schon 59 Jahre her, eine Bibel geschenkt. Und da stand was drin. Und da stand auch ein Psalmvers drin. Jeder hatte da seinen eigenen. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Und ich muss gestehen, als ich diesen Satz das erste Mal gelesen habe, oder diesen Psalm das erste Mal gelesen habe, habe ich so für mich gedacht, boah, jetzt haben sie das aber gesagt. Ich will dich unterweisen. Wir haben vorher, hat der Michael hier eine Belehrung gemacht, die er machen muss. Unterweisung gibt es auch heute noch. Unterweisung, da wird das noch gesagt, was man eigentlich schon weiß. Das wird nochmal ins Gedächtnis zurückgerufen. Da wird nochmal darauf hingewiesen. Drum auch Weisung. Da wird noch einmal gesagt, das ist von dir gefordert, das müsst du tun. Ich weiß eigentlich schon, was es da geht. Mir ist es vielleicht bloß nicht mehr so bewusst. Aber jetzt weiß ich es. Ich bin unterwiesen. Und wer im Berufsleben steht, der weiß, nach einer Unterweisung kommt die Unterschrift. Bei einer Belehrung, da steckt ja der Lehrer drin. Bei einer Belehrung erfahre ich auch Dinge, die ich vorneweg noch nicht wusste. Die mir nahegebracht werden, die ich das erste Mal höre. Oftmals wird auch in unserem ganz normalen, auch in unserem Berufsleben belehrt. Ich belehre dich darüber, wenn du daran anfasst, dann hat das für dich die und die Folgen. Dann kommt auch die Unterschrift. Du hast es gewusst. Ich will dich unterweisen und dich lehren. Also es wird dir nahegebracht, was du machen sollst. Den Weg, den du gehen sollst. Und den Weg, da hat so was Eigenes, auch wenn er geschlängelt, er gibt schon die Richtung vor. Ich kann den Weg verlassen, gut. Aber wenn ich ans Ziel kommen will, dann muss ich diesen Weg gehen. Und es steht weiter, den du gehen sollst. Also nicht, kannst du vielleicht mal, oder ja, sondern du sollst ihn gehen. Das ist das, was ich für dich vorgesehen habe. Ist das nicht auf der einen Seite, ich hätte beinahe gesagt, die Einschränkung der Freiheit, von der wir heute immer so viel hören. Wenn jemand eine Maske aufsetzen muss, dann ist die Freiheit eingeschränkt. Oder ist es das Angebot, die Sicherheit, dass ich weiß, wo es langläuft, wo es hingeht. Und dann steht geschrieben, ich will dir raten. Ein lieber Bruder aus unserer Gemeinde hat zu mir mal gesagt, ja, ich weiß, ein Ratschlag kann auch ein Schlag sein. Hat er übrigens recht. Aber ich will dir raten. Wenn ich jemandem einen Rat gebe, dann ist das nicht eine Vorschrift, die ich ihm sage. Wer heute technische Vorschriften einhalten muss, dem wird nicht geraten, sondern dem wird die Vorschrift gegeben. Die wird sie vorgesetzt und das muss er durchführen. Aber raten, im Raten ist immer noch die Möglichkeit der Entscheidung. Und ich denke, das ist das, was uns so froh machen darf. Unser Herr und Gott gibt uns Vorschriften, die wir einhalten müssen. Er gibt uns aber auch Ratschläge, wo wir selber entscheiden können, wo wir selber verantwortlich sind. Wir haben es erlebt, gerade in dieser Zeit, komme ich nun mit Mundschutz zu einer Veranstaltung, ja oder nein? Dass Familienväter entschieden haben, nein, ich komme nicht, das ist mir zu gefährlich. Und andere haben wieder gesagt, was geht es mich an? Ja, wenn, dann hat es für mich keine Auswirkungen, ich komme. Wir können selber entscheiden, in Verantwortung allerdings für uns selbst. Du kannst entscheiden, ob du den Weg mit Jesus Christus gehst. Du kannst entscheiden, ob du dir deine Sünden vergeben lässt, ob du sie bekennst, ja oder nein. Das kannst du selber tun, aber mit deiner eigenen Verantwortung. Die Verantwortung wird dir niemand abnehmen. Die liegt bei dir. Meine Augen über dir offen halten. Ja, und er kennt uns ja, der Herr. Und er weiß doch, wie der Mensch entscheidet. Er weiß doch, dass das in manchen Entscheidungen schief geht. Und wenn die Welt, die nichts von ihm kennt, der Mensch dort Entscheidungen trifft, das sehen wir fast täglich. Und dann ist das Gejammer groß, wenn es nicht geht. Wenn wir hier die Entscheidungshilfe, wie man so schön sagt, nur allein das Geld ist, der Besitz, die Habe. Und wir leben in dieser Welt und müssen hier lesen, meine Augen über dir offen halten. Ich meine, ganz einfach, wenn wir sagen, das betrifft mich nicht, ich bin nicht geldliebend, ich gebe gerne drum und dran, so schön das ist, aber ich denke doch, und das ist das Wesen des Menschen, das ist letztendlich das Augenoffenhalten unseres Herrn. Dass er dir das ins Herz hineingibt, dass du anders denkst, dass du nicht profitorientiert bist, dass du deshalb nicht die Lebenslinien oder den Lebensweg anderer zerstörst, nur um deines Habens und deines Profitwillens. Dass du gerne ein freudiger Geber bist. Es tut mir leid, ist nicht eure oder unsere Entscheidung, sondern das wird gewirkt in unserem Herz. Der Mensch selber, und das ist die Beobachtung, Erfahrung, ist dazu sehr oft nicht in der Lage. Also seien wir dankbar, wenn wir das so erfahren. Seien wir dankbar, wenn wir das so in unserem Leben erfahren. Sein Auge wacht auf uns. Sein Auge wacht auf uns, wenn uns vielleicht, und so wie wir es in den vergangenen Sonntagen gehört haben, schlimme Gedanken bewegen und wir diese Gedanken wegdrücken und sie vor den Herrn bringen. Das ist nicht unsere Sache. Das ist gewirkt. Das ist erbeten. Und wenn einer sagt, ich weiß nicht, was ich beten soll, dann sollte er sich darüber mal Gedanken machen, dass er gerade das, was er erfährt und was viele Tausende, ja Millionen andere, die den Namen des Herrn anrufen, erfahren, dass er den bittet, bewahre mich nicht vor der Straßenbahn, sondern bewahre mich vor das Fallen in Sünde. Und vielleicht das gleiche Status dann erreichen wie damals der David und vergib alle meine Sünden. Ich sage immer so, es ist dem Professor, der mitten im Berufsleben steht, der seine Segeljacht im Wasser liegen hat, allen drum und dran schwer beizubringen. Und zu sagen, du musst all deine Sünden vergeben. Damit du leben kannst, damit es gut geht, da sagt er, ja, schau mich mal an. Ich kann vieles, ich habe vieles, alles, ich bin glücklich, Frau und Kind sind da. Was soll das? Wozu brauche ich Vergebung? Wir können das nur anbieten, zu dem zu kommen. Wirken muss das der Herr selber, beziehungsweise durch seinen Heiligen Geist. Das Herz anrühren, das ist uns unmöglich, so nebenbei. Im Galater 6, Vers 4 steht, ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Ein jeder prüfe sein eigenes Werk. Und ich denke, das ist genau das, was uns auch in diese bekannte Stelle, die uns so wichtig werden sollte, hier in dieser Corona-Zeit, hier in dieser Zeit, wo wir entschleunigt noch sind. Auf der einen Seite ist es schön, sonst könnten wir uns heute nicht hier so treffen. Auf der anderen Seite geht es schon wieder viel zu schnell, den Punkt zu erreichen, den wir vorneweg hatten. Mal nachzuschauen. Sein eigenes Werk zu überprüfen. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden in allen Gütern Anteil. Galater 6, Vers 6. Jetzt wird man sagen, was soll denn das? Da geht es doch um was ganz anderes. Da geht es ja darum, dass diejenigen, die Unterweisenden, ja, dass die nicht das Problem hatten, noch für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. dass es darum geht, dass die sich voll der Unterweisung bzw. ihrem Dienst widmen können. Aber ist das nicht auch denkbar, wenn wir das auf uns heute beziehen? Natürlich, ich glaube nicht, oder hoffentlich liege ich nicht falsch, aber wer hier vorne steht und spricht und sich als Werkzeug gebrauchen lässt, da wird in der Regel nicht die Not haben, dass er um seinen Lebensunterhalt fürchten muss. Also ich nicht. Aber ist es nicht noch etwas anderes? Da gäbe in allen Gütern Anteil hier geschrieben, dass er sich nicht um die alltäglichen Dinge so übermäßig sorgen muss. Und ist es nicht oftmals heute bei uns auch so, dass diejenigen, die diesen Dienst tun oder mitarbeiten, allen drum und dran, mit viel, viel ringsrum belastet sind und das auch belastet aus den eigenen Reihen, sollten wir nicht daran ganz einfach einmal denken, dass viele Sachen man auch in eigener Verantwortung lösen kann und nicht immer nur nach oben sieht und sagt, macht mal, ihr müsst entscheiden. Ja, müssen wir auch. Ja, Verantwortung ist da. Aber wenn es zu viel wird, Anteil an allen Gütern, es betrifft also vieles. Wie gesagt, hier ganz speziell war es wohl darum, dass das Auskommen gesichert war. Aber ich denke, wir dürfen das auch mal auf uns sehen. Wer ein Haus baut, und ich durfte das in meiner beruflichen Laufbahn ja sehr intensiv miterleben, aber merken oder erleben, dass einmal, wenn der Rohbau steht, dann einer kommt, eine Messung macht und sagt, das ist die Nulllinie. Und von dieser Nulllinie aus wird alles weiter gemessen. Die Höhen, aber auch nicht nur was hoch geht, sondern auch was tief geht. Und ich habe es erlebt, es hat sich eine Firma an diese Linie nicht gehalten, weil es für sie besser war, ein paar Zentimeter davon abzuweichen. Die Einweihungsfeier war gebucht. Ein Tag zuvor sollte noch die letzte wunderschöne Glastür kommen. Und die kam auch. Aber was denn nicht? Nein. Keine Chance, das zu beheben. Und dann ging mal die Aufregung groß und dann wurde nachgemessen. Und ach, ja, das ist ein Meter und sage ich mal 40. So. Und nö, 1,30 Meter. Nee, 1,40 Meter, hier ist der Strich. Ach so. Und ich denke, das, was uns so der ganz normale Alltag bringt, wo wir darüber auch mal nachdenken dürfen, können wir auch auf unser geistliches Leben mal übertragen. Sicher steht das vielleicht nicht so geschrieben, aber wenn jeder anfängt, sein eigenes Maß festzulegen, von dem aus er wandern will, dann wird es am Ende irgendwo schief gehen. Vielleicht ganz am Ende. Es ist jahrelang nicht zu sehen. Und nachher, wenn es drauf ankommt, unreparabel. Und ich dachte, das soll uns auch Gelegenheit geben, darüber nachzudenken, wo sind denn unsere Nulllinie? Von wo aus starten wir denn? Und da gibt es vorerst erstmal nur eine, und das ist die Bibel. Und da gibt es nur eines und einen, und symbolisiert, und ich bin froh, dass heute kein Plakat drunter hängt, hier als Symbol. Von dort aus geht's. Und von dort aus geht's, was wir tun sollen. Von dort aus wird uns gesagt, wie wir uns untereinander verhalten sollen. Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Das ist also keine Kannbestimmung. Das ist also auch kein Vorspielen falscher Tatsachen. Kein Vorspielen eines Zustandes, den wir eigentlich gar nicht haben. Was nützt es denn, wenn wir sagen, ach, wir sind alle eins und wir sind alle untereinander gut und alle drum dran und sind es in unserem Herzen wirklich nicht? Gott lässt sich nicht spotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Habe ich gelesen, eine Anregung, wenn der Bauer das Saatgut in die Erde bringt, dann bringt er das händeweise rein. Wenn er die Ernte nachher nach Hause fährt, dann hat er ein bisschen Pech, wenn er bloß seine Hände zur Verfügung hat. Denn das ist mehrfach geworden. Und ich denke, es ist das Gute, was sich vermehrt, aber auch das Böse und das Schlechte, was sich vermehrt. Darum sei diese Zeit ganz einfach dazu auch geeignet, mal darüber nachzudenken, runterzufahren und sagen, um was geht's denn eigentlich? Um was geht's denn eigentlich, wenn ich mich mit meinem Bruder, mit meiner Schwester, mit meinen Verwandten und wer da nun noch alles zu nennen wäre, im Streit befinde, ich mich mit ihnen nicht verstehe, die unauslöschlichen Schwierigkeiten, unüberwindbaren Schwierigkeiten. In der DDR gab es damals den Begriff der Antagonismus. Was ist das? Ist es denn nicht möglich, einfach mal den Schlussstrich zu ziehen und mich auf meine Nulllinie zu besinnen und wir dran gemeinsam, du und ich, dann fällt uns nämlich der gemeinsame Weg auch viel, viel leichter. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wachstum kommt nicht vom Fleisch, sondern vom Geist. Da wird also gesagt, um es kurz zusammenzufassen, deine eigene Kraft, die vielleicht in jungen Jahren noch so sprüht und macht und auch richtig und richtig eingesetzt, wunderbar. Aber das wird dir nicht helfen. Das ist gut, wenn du es nimmst, aber wichtig ist, das, was du mit dem Geist machst. Es ist sicherlich so, dass nicht jeder die gleichen Gaben hat. Und nicht jeder wird evangelisieren. Und nicht jeder wird einen Vortrag halten. Und mancher hat vielleicht sogar Probleme, das Gesagte zu verstehen. Das ist wahr, so wie die Gaben sind. Aber das soll uns doch nicht davon abhalten, den Geist zu bewahren und Geist einzusetzen. Den Geist nicht mit Zorn und Bitterkeit übertönen, sondern so, wie wir es vermögen und wie wir es für richtig halten, ganz einfach den Geist auch benutzen, um nachzudenken und in die richtige Richtung zu denken und zu korrigieren. Es ist keiner, bei den Kindern heißt es immer, keiner zu dünn und keiner zu dick und keiner zu klein, so, das gibt es ein Lied. Macht man dann bei den Erwachsenen nicht mehr, das könnte man anecken. Aber sagt eigentlich das Gleiche. Sagt eigentlich das Gleiche. Und das ist doch das, was uns so froh machen sollte. Ich halte fest, wir leben in einer, gerade in dieser Zeit, die uns vieles abverlangt, die vieles auf Null stellt. Aber begreifen wir es doch, dass der Herr uns eine Chance gibt. Uns eine Chance gibt, über das alles nachzudenken. Und in die richtige Richtung zu denken. Dass wir so gut der Wunsch auch ist, und ich habe es ja am Anfang auch gesagt, auch ich, sich alles wieder zurecht, wieder in die alte Ordnung wünschen. Auch hier in die alte Ordnung wünschen. Dass ich meinen Bruder, meine Schwester, ich vielleicht weniger, aber wieder in die Arme nehmen kann. Aber trotzdem darüber nachdenken, was Gott uns damit sagt und sagen wollte. Ich denke, das würde uns und uns hier in der Gemeinde ziemlich gut tun. Denn ich habe noch die Hilferufe aus den Gemeindebriefen vor Augen. Die sind nicht einfach so geschrieben. Die sind da. Lasst uns diese Entwicklung, die ein David durchgemacht hat, wie auch immer, möchte ich abwandeln. Das steht jetzt nicht in der Bibel. Ich möchte sagen, sieh unser Elend und unsere Mühsal und vergib alle unsere Sünden. Dass wir bereit sind, dazu auch Amen zu sagen. Das möge uns daran schenken. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Auch aus Galater 6, Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Ich denke, das Gute tun haben wir verstanden. Lasst uns Gutes tun. Wir müssen es nur in uns aufnehmen und sagen, jawohl, das wollen wir. Aber er steht auch, wenn wir nicht ermatten. Denn es kann der eine oder der andere sagen, ich bin nicht mehr fähig, Gutes zu tun. Ich muss sehen, dass ich selber zur Rande komme. Wenn wir nicht ermatten, wollen wir darum bitten, dass wir es nicht tun. Vielleicht ist es derjenige, der zu Hause im Bett liegt und doch noch Anteil nimmt und das auch die Gemeinde wissen lässt, wie auch immer. Dass er gar nicht weiß, wie viel er Gutes getan hat in dem Moment, in dem er Zeugnis anderen gibt. Denken wir auch an die Geschwister, die sich hierher auf Deutsch gesagt auch gequält haben und damit bewiesen haben, wie sie zu ihrem Herrn stehen und wie man in großer Drangsal und in großer Mühsal zu seinem Herrn stehen kann und immer noch da ist, wie sie Zeugnis gegeben haben und was das für Gutes ist, was sie da getan haben. Vielleicht soll uns das auch den Blick schärfen. Ich fasse zusammen. Begreifen, lasst uns diese Geschichte, die jetzt mit uns passiert, wie auch immer, als Chance begreifen. Lasst uns dafür dankbar sein, dass wir bis jetzt so damit umgehen konnten. Lasst uns dankbar sein, dass es Geschwister gibt und gab, die sich auch dafür einsetzen. Und lasst uns den Gedanken des Anfangs auf einem guten Fundament, auf einem festen Fundament, auf dem Fundament, das Jesus Christus gelegt hat dort am Kreuz, dass wir diesen Anfang vielleicht einmal neu wieder uns vor Augen führen. Nicht so in Richtung auf Rückblick, ach, damals war alles besser. Dann kommen wir so in die Nähe von, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut. Das ist damit nicht gemeint, weil man ganz leicht in die Versuchung kommt, zu weit zurückzuschauen. In eine Zeit davor, vielleicht war das doch besser. Nein, so ist das nicht gemeint. Aber wenn man dankbar zurückschaut, bis an dem Punkt, wo man begriffen hat, ich will mit dir gehen, du hast mein Leben in der Hand. Wie steht geschrieben? Mein Auge auf dich gerichtet, meine Augen dich begleiten. Bis ich das dort begriffen habe, wenn ich so weit zurückschaue, dann kann ich trotz allem dankbar sein. Und dass ich vielleicht auch in Psalm 25, Vers 18 einstimmen kann. Sieh mein Elend und meine Mühsal und vergib alle meine Sünden, dass ich dazu sagen kann, das hat bei mir stattgefunden. Das hat bei mir stattgefunden. Ich habe Jesus gesehen und ich habe gesagt, ich will mit dir gehen. Herr, vergib mir meine Sünden. Und ich denke, dieses Wissen und diese Erkenntnis ist es, die uns ganz gelassen die weiteren Schritte, die hier stattfinden werden, entweder in Richtung Lockerung, und ich sage es auch, wir sollten auch daran denken, vielleicht in der zweiten Welle in Richtung Verschärfung, dass wir sagen können, mein Herr ist mit mir, und mir geschieht so, wie er will. Herr, habe Dank für die Chance, dass ich noch einmal über mich neu nachdenken darf.